Werbung. Ihr habt gewünscht, wir liefern. Online-Unternehmerinnen-Kickoff am 24. Januar 2026. 9 Expertinnen aus den Bereichen Steuern, Praxismanagement, Digitalisierung, Liquidität, Personal, Implantologie, Effizienz, Benchmarking und Finanzen. 9-mal unternehmerischer Input für dein Unternehmen, Zahnarztpraxis, für dein neues Geschäftsjahr. 6 Fortbildungspunkte, 0 Minuten Reisezeit und das Ganze für 129 Euro. Eine gute Investition in dich als Unternehmerin, in den Erfolg deiner Praxis, in ruhigeres Arbeiten, entspannteres Heimkommen. Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.com. Sei dabei, gönn dir und deiner Praxis diesen Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Gründerin und Inhaberin des Zahnärztinnen- und Ärztinnen-Netzwerks. Und heute geht es hier um ein völlig sexy Thema. Wir sprechen nämlich heute über Geld, über Umsatz in der Praxis. Und der Titel, den ich mir mit meinem heutigen Podcast ausgedacht habe, beziehungsweise er kommt gar nicht von mir, das wären jetzt irgendwie die Lorbeeren, die ich mir zu Unrecht anheimsen würde, den sich die Irina ausgedacht hat, heißt 500.000 Euro Umsatz in der Praxis und trotzdem pleite. Und da freue ich mich sehr drauf. Bei mir heute zu Gast Irina Lüber, Inhaberin der LT Steuerberatungsgesellschaft MbH in Regensburg. Sie ist Steuerberaterin und Fachberaterin für Heilberufe und damit natürlich die Beste, die uns erzählen kann, warum sie sich diesen ein klein wenig ketzerischen Titel ausgedacht hat. Liebe Irina, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Claudia, das freut mich auch, da zu sein.
Ich meine 500.000 Euro Praxisumsatz und trotzdem pleite, das klingt ja irgendwie ein bisschen, ich sag mal, augenscheinlich an den Haaren herbeigezogen, aber du wirst ja einen guten Grund gehabt haben, warum du genau dieses Thema vorgeschlagen hast, oder?
Ja, du hast vollkommen recht. Also kann ja eigentlich gar nicht sein, insbesondere bei der Berufsgruppe. Man denkt ja einfach, die Ärzte, die verdienen so gut und denen geht so gut und sie können sich ja recht leisten. Teilweise stimmt das ja auch, aber manchmal ist es eben nicht der Fall, beziehungsweise was Verdienst betrifft, auch wiederum muss man definieren, was man unter Verdienst versteht. Und das ist ja schon sehr häufig, dass man wirklich halbe Million Umsatz hat, aber im Endeffekt kein Geld hat, um schlicht und ergreifend Steuern zu bezahlen. Und das Problem liegt mir sehr am Herzen, weil da eben die Existenzen gefährdet sind.
Okay, ich bin ja selber Kauffrau. Das heißt, wenn ich da jetzt zuhöre bei dem, was du sagst, dann habe ich verstanden, erste Lektion, der Umsatz, die Höhe des Umsatzes hat nichts damit zu tun, wie erfolgreich du tatsächlich in deinem Unternehmen bist, beziehungsweise wie viel Geld du nachher hast, um dein eigenes Leben zu bestreiten. Habe ich das richtig verstanden?
Das stimmt, ja.
Okay, also du hast gesagt, viele Praxen verdienen gutes Geld und auch viele, die 500.000 Euro Umsatz machen, verdienen gutes Geld. Und dann gibt es aber andere, die machen viel, 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 viel Umsatz, haben kein Geld, Steuern zu bezahlen. Wenn du kein Geld hast, Steuern zu bezahlen, hast du schon gleich dreimal kein Geld, die Butter auf dem Brot zu bezahlen. Kannst du mir sagen, warum sowas passiert? Also wie kann eine Praxis bei so viel Umsatz oder vermutlich gibt es auch noch Praxen, die noch mehr Umsatz machen, in so eine Schieflage geraten?
Ja, Umsatz ist es das, was die Ärzte einnehmen oder was man einnimmt. Das ist erstmal klar. Davon abzuziehen sind die Kosten und Aufwendungen und eben was da unter dem Strich rauskommt, ist ja eben Gewinn. Wie ich mit diesem Gewinn, was ich mit diesem Gewinn mache, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Mir geht es erstmal darum, dass dieses Problem aufkommt, wenn die Ärztinnen ihre Ausgaben nicht genug analysieren und auch nicht planen. Also erste Sache, Analyse. Das ist ja klar, wenn der Monat vorbei ist, kommen Sie, zumindest machen wir ja so in unserer Kanzlei, dass wir ja erstmal Monatsabschluss machen. Das ist ja monatliche Buchhaltung. Okay, Umsatz minus Aufwendungen, Gewinn. Das Problem hier ist, wir arbeiten mit der Vergangenheit. Wir arbeiten schon mit den Zahlen, die ja, beziehungsweise mit den Kosten, die schon angefallen sind. Es ist schon eine halbe Miete, dass die Analyse überhaupt zustande kommt, ja. Also manchmal kommt sie ja gar nicht zustande, weil die Mandanten das zu spät bringen, zu spät kommen oder wie auch immer. Aber das Problem ist, wie gesagt, das ist die Vergangenheit. Und wichtig ist, eben diese Ausgaben, diese Aufwendungen zu planen. Ja, und das, womit wir uns beschäftigen in der Kanzlei, dass wir ja eben diese Planung erstellen für die Mandanten, damit sie wissen, okay, jetzt kommt November, an dem Tag muss ich das zahlen, dann kommen die Löhne, dann kommen die Vorauszahlungen für die Einkommensteuer und so weiter und so fort. Dann haben sie eine Übersicht. Dann können sie sagen, okay, monatlicher Umsatz ändert sich, also schwankt vielleicht marginal, aber ich habe meine Kosten im Griff. Ja, ich habe meine Übersicht über die zukünftigen Kosten, die ja sowieso anfallen.
Okay, das heißt also, mit eurer Hilfe bin ich als Mandantin auf der sicheren Seite, weil ich auf der einen Seite weiß, was ich bezahlen muss und auf der anderen Seite sozusagen damit auch dazu beitragen kann, wenn natürlich der passende Umsatz dazu da ist, dazu beitragen kann, dass mein Konto entsprechend gedeckt ist und diese Kosten mich nicht umhauen.
Ja, genau.
Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema, dass du gesagt hast, okay, wir analysieren, ne? Analysieren und dann anschließend planen. Analyse-Tool in meiner Welt wäre ja die Vergangenheitsbetrachtung, eben die BWA, die ihr mir erstellt, oder?
Ja.
Und nehmen wir mal an, ich würde zu dir sagen, Irina, ich habe 5 Minuten Zeit, mir eine BWA anzugucken. Mehr Zeit habe ich nicht. Ich habe meine Praxis, ich habe eine Familie, ich will auch noch ein bisschen Privatleben haben. Ich kann keine Stunden damit verbringen, hier eine BWA zu analysieren. Kannst du mir die wichtigsten Faktoren nennen oder die wichtigsten Positionen nennen, auf die ich in jedem Fall in meiner BWA, die ich in jedem Fall in meiner BWA anschauen sollte?
Ja, also das ist Umsatz, das sind Personalkosten, das ist betriebswirtschaftlicher Überschuss eben, dann Einkommensteuer, Vorauszahlungen und Liquidität.
Okay. Und Liquidität und Überschuss sind ja zweierlei, ne?
Ja, genau. Weil Überschuss, das ist ja eben betriebswirtschaftlicher Überschuss, das ist Umsatz minus Kosten, die in BWA eben aufgeführt sind.
Genau. Und das, was auf meinem Konto ist, kann ganz was anderes sein, ne?
Ja.
Kannst du mal einen Tipp geben oder einen Hinweis geben, warum das Ganze was anderes sein kann? Weil das, ich merke so, ne, bei mir, als ich junge Unternehmerin bin, nun bin ich schon ein paar Tage alt, als meine Steuerberaterin dann angefangen hat mit dem einen, das ist der Überschuss und das andere ist die Liquidität und auf meinem Bankkonto sah es einfach irgendwie nochmal anders aus, dann hat es bei mir im Kopf angefangen zu krachen. Also, dass ich so gedacht habe, okay, diese Rädchen passen irgendwie nicht zusammen.
Ja gut, also die Einkommensteuervorauszahlungen, die zählen nicht zu den Kosten. Und wenn man die BWA anguckt, dann oben ist ja Umsatz, dann kommen alle Aufwendungen und ganz unten kommen ja eben Einkommensteuervorauszahlungen. Also die beeinflussen meinen Gewinn nicht, die beeinflussen meinen Überschuss nicht. Sie beeinflussen nur Liquidität oder Tilgungen. Zum Beispiel, wenn man Kredit hat. Die Tilgungen beeinflussen meinen Gewinn auch nicht.
Okay, also nur damit ich es mal einfach mache. Oben habe ich 100 eingenommen. Ich habe 50 Kosten, bleiben 50 über. Ne? Also ja. Immer wenn ich hier rumspinne, musst du mich einfangen, weil du bist hier die Expertin. Es bleiben 50 über. Ne? Also da sagt jetzt das Finanzamt, super, du hast 50 Überschuss gemacht, davon will ich jetzt meinen Teil haben, wir machen es uns jetzt mal wieder einfach. Das Finanzamt sagt, ich will 50% davon abhaben, ne? Dann würden die von meinem Konto 25 sozusagen abbuchen und dann würde ich von diesen 25, müsste ich irgendwelche Kredite sozusagen tilgen, wie auch immer, aber... Ich sag mal, nehmen wir mal an, ich müsste da nochmal 10 Kredittilgung abnehmen, dann bleiben noch 15 auf meinem Bankkonto, obwohl der Gewinn nach wie vor 50 ist. Ne?
Vollkommen richtig, genauso.
Weißt du, ich finde es ja ätzend, dass ich ans Finanzamt was abgeben muss. Wenn das mal auf meinem Konto ist, dann ist das meins. Verstehst du? Also ich finde das unverschämt, dass die dann kommen und sagen, ich möchte was ab. Wobei, dass die dann kommen, ist ja auch wieder eine schwierige Denke, finde ich, unserer heutigen Zeit. Wir haben einen Staat, von dem wir viele Dinge benutzen, von dem wir eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben wollen. Und dann ist auch, finde ich, in meiner Welt klar, dass wir irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch für das Benutzen, für die Infrastruktur und für alles, was wir bekommen, in irgendeiner Art und Weise etwas bezahlen müssen. Kleiner Ausflug in die BWA-Analyse. Ich finde immer, dass diese paar Zahlen, die wir dort an der Stelle haben, die sind so schnell angeschaut, dass es in jedem Fall wichtig ist, dass wir das echt, echt machen. Und ich glaube, was du eben auch gesagt hast, ist ein wirklich guter Hinweis, eben zu sagen, monatliche Buchführung, um so aktuell wie möglich eben einfach zu sein. Wir sprechen, gucken immer noch Zahlen von späten vom letzten Monat im besten Fall an, aber dass man eben nicht heute Zahlen von vor 3 oder 4 Monaten anschaut.
Genau. Ja, und das ist ja schöne Überleitung gewesen von deinen Worten, die ich jetzt aufgreife. Du hast gesagt, ja, 100 minus 50, 50 ist Umsatz. Es ist ja meins. Ja, und das ist eben deins. Und von keinem ist es das Geld sozusagen. Deswegen wichtig ist ja da auch dieser Gedanke, diese Einstellung zu haben, okay, das ist mein Geld. Und erstmal bezahle ich ja mich selber. Ich bezahle mich selber, ich gönne mir was Schönes. Ich gönne mir wirklich, weil ich ja so hart arbeite. Und mit gönnen meine ich ja nicht eine schöne neue Tasche oder eine Uhr oder was auch immer, sondern ich meine das Geld zurücklegen für mich erstmal. Und da sind wir vielleicht bei dem anderen Thema, was mich ja auch sehr also was die Mandanten betrifft, dass das eben die, ich sage jetzt nicht vom Vermögensaufbau, sondern ich sage jetzt schlicht und ergreifend für Bildung von Reserven.
Geldreserven. Okay, also wenn ich da mal reingrätsche, von der Reihenfolge her sagst du, was wichtig ist, ist Analyse. Das zweite ist die Planung der Ausgaben. Und das dritte ist, auf der Basis der Themen sozusagen Reserve aufbauen für außergewöhnliche Situationen, um ein hohes Maß an Sicherheit in diesem Risikothema Selbstständigkeit eben zu haben, oder?
Genau. Mhm.
Und in der Absprache haben wir uns gesagt, oder hast du mit mir darüber gesprochen, hast gesagt, okay, dieses Geld zurücklegen, dieses Reserve hast du ja eben schon gesagt, also als Beispiel hast du es gebracht, das Thema Schwangerschaft, das Thema unvorhergesehene Krankheit oder wie auch immer, hast du gesagt, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 2 Möglichkeiten, wie ich eben so eine Reserve aufbauen kann.
Ja, als Unterkonto eben, zusätzlich zu meinem Hauptkonto, von meinem Geschäftskonto.
Okay, das heißt, ich habe ein Unterkonto, auf den, was ist es, ein bestimmter Prozentsatz, ist es ein bestimmter Betrag und wie komme ich denn zu dem Betrag, den ich da, ich sag mal, als Reserve aufbauen muss? Kannst du den mit mir ausrechnen, muss ich mir den ausdenken?
Nee, das ist, eigentlich nicht. Also es ist so, dass man da einfach, es ist wirklich sehr einfach. Es ist wirklich sehr einfach und die Sache ist, dass das wirklich funktioniert, auch wenn man denkt, das höre ich sehr oft, dass die Mandanten sagen, nee, jetzt bitte nicht, jetzt bin ich wirklich knapp bei Kasse, jetzt will ich nicht anfangen, ich fange mal im nächsten Monat oder ich fange mal im nächsten Jahr oder ich mache mal am Montag, wenn ich da wieder Geldeingang habe und so weiter und so fort. Nee, man fängt es an. Sofort, also man fängt sofort an, egal in welcher Situation man sich befindet, pleite oder nicht. Und wichtig ist, dass man von jeder, also der Plan ist folgender, dass man von jeder Einnahme, von jedem Eingang auf dem Konto einen bestimmten Prozentsatz eben auf dieses Unterkonto überweist. Und da würde ich ja wirklich bei 1% anfangen. Warum? Weil es nicht so schmerzhaft ist, ja, ob ich jetzt 50% von 500 Euro überweise oder ob ich ja 1% von 500 Euro überweise und so, aber regelmäßig. Es ist ja allein schon eine mentale Einstellung, dass es eben nicht so, dass der Betrag, den ich ja da eben auf ein Unterkonto überweise, eben nicht hoch ist. Und deswegen fällt es mir ja auch leicht, das zu machen, A, und B, oft zu machen, mindestens zweimal in der Woche.
Das ist ja übrigens der psychologische Effekt,
ja,
warum wir, also ich spreche jetzt mal von uns Frauen, ich weiß, bei den Männern, ich bin nun halt kein Mann, ne, warum wir so häufig shoppen gehen, wenn wir einmal im Jahr oder zweimal im Jahr unser Budget von unserem Konto, was wir fürs Shoppen mal eben so ausgeben, ne, immer mal so zwischendurch hier mal ein T-Shirt, da mal eine Hose, da mal dieses oder jenes, wenn wir das kumulieren würden, also alles zusammenpacken würden und es würde in dem ersten halben Jahr am 1. Januar für das erste Halbjahr abgebucht und im zweiten Halbjahr, dann würden wir alle vermutlich deutlich weniger kaufen, weil so ein großer Betrag, den überlegen wir uns viermal, während wir so einen kleinen Betrag, immer mal hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen sozusagen, der geht viel einfacher. Also wenn wir wüssten, kumuliert, wie viel wir, ich sag mal, für Coffee to go ausgeben, den wir uns vielleicht jeden Tag gönnen für 3 oder 4 Euro. Hier bei uns in Wilnsdorf gibt es kein Coffee to go, den machen wir schön hier. Aber wenn wir das wüssten, dann würden wir viel weniger Coffee to go Geld ausgeben, als wenn wir das einzeln. Also hast du, glaube ich, richtig recht, psychologisch betrachtet ist es eine sehr weise Entscheidung. Kleine Beträge und davon ganz viele bringen am Ende auch ein großes Ergebnis.
Ja, das ist aber ein sehr schönes Beispiel, was du da rangebracht hast mit Klamotten. Das stimmt schon, ja. Und vor allem ist es ja auch so, man muss sich ja schon was gönnen, ja, das ist schon klar. Aber man muss ja auch überlegen, dass, also das ist auch so eine mentale Einstellung, wenn du einkaufen gehst, also shoppen meine ich, shoppen gehst, dann überlegst dir, okay, ich kaufe mir jetzt eine Tasche und im Endeffekt habe ich ja erst einmal, wenn habe ich jetzt erst einmal bezahlt, wenn ich eine Tasche gekauft habe?
Ja.
Wenn? Den Händler.
Ja.
Ich habe erstmal dem Händler das Geld gezahlt.
Ja.
Nicht mir.
Ja.
Und das ist ja dann auch so eine Sache, wo ich sage, okay, ich bezahle erstmal mich selber. Ich lege von jedem Eingang, von jedem Geldeingang einen Prozentsatz. Also irgendwann sollte das mindestens 20% sein. Also, zum Beispiel,
also auf dem Konto sollten irgendwann 20%?
Nee, überweisen. Ja. 20% überweisen von jedem Geldeingang, das meine ich ja. In den ersten 3 Monaten zum Beispiel 1%, dass man so langsam anfängt. Langsam das lernt, das Geld zurückzulegen und nicht, also, weil, wie gesagt, das ist ja mental aber auch.
Irgendwann, Irina, irgendwann sind doch diese Notfall, ich sag mal, irgendwann habe ich doch so viel Geld auf diesem Konto zurückgelegt, dass ich mir einen Notfall sozusagen leisten konnte. Was mache ich aber, wenn ich ja dann immer wieder weiter sozusagen was wegpacke, habe ich es richtig verstanden, dann ist es nicht nur, sagen wir mal, die Reserve für unvorhergesehene Notfälle, sondern dann ist es auch die Steuerrücklage und ist es dann auch irgendwann mein Vermögensaufbau, also für mich, Altersvorsorge, Vermögen, wie auch immer?
Ja, natürlich, klar, weil irgendwann, ich fange mit 1% an, aber irgendwann steigere ich ja diese Prozentsätze, die ich ja von Geldeingängen überweise und da häuft sich ja.
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich glaube, das ist eine gute Idee. A, eben sich psychologisch daran zu gewöhnen und zu sagen, okay, ich fange klein an und werde immer mehr. Und B, eben einfach auch zu sagen, okay, ich konditioniere mich auch darin, das tatsächlich immer wegzupacken.
Ja, das muss man aber üben.
Mich auch daran zu hindern, mein Geld, da gibt es ja auch statistische Untersuchungen zu, ne, dass wir Frauen tatsächlich noch stärker in dem kurzfristigen Konsum sind als unsere männlichen Kollegen, die sehr viel häufiger schon in dem strategischen Vermögensaufbau drin sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt auch.
So, ich glaube, in Summe, wenn wir gucken, sind vermutlich, das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gelesen, kann aber auch falsch sein, ich habe gelesen, dass im Durchschnitt weiblich geführte Unternehmen erfolgreicher, insbesondere auch stabiler in Krisensituationen sind. Aber dann im nächsten Schritt, wenn es darum geht, um strategischen Vermögensaufbau, die Männer uns einfach wieder noch was voraus haben. Immer, ich spreche jetzt verallgemeinert, da gibt es mit Sicherheit solche und solche, ne? Also das kann halt für die eine falsch sein und für den anderen dann wieder richtig, ne?
Ja, weil man vielleicht meint, naja, also historisch bedingt oder wie auch immer, dass man überhaupt keine Gedanken darüber machen muss. Bei einigen ist es noch nicht so ganz in den Köpfen drin, bei einigen Frauen meine ich jetzt. Ich möchte jetzt nicht da.
Ich glaube, es gibt auch schlecht sortierte Männer, das muss man
und Männer
sagen,
auch,
ja. Um jetzt hier nicht mal wieder für uns Frauen eine Lanze zu brechen. Ich glaube aber, dass das nach wie vor, es ist ein Thema rund um Geld, Finanzen, Praxiszahlen, das ist ein Thema, was am Ende keiner gerne macht und egal welches Geschlecht. Aber ich glaube, dass das der Hebel ist, um anschließend und um überhaupt eben sinnvoll und am Ende auch erfolgreich ein Unternehmen führen zu können. Weil ich trete ja an in der Zahnarztpraxis als niedergelassene Ärztin oder in der Zahnärztin oder als niedergelassene Ärztin in der Arztpraxis. Ich trete ja an und ich übernehme ja schon jede Menge unternehmerisches Risiko. Und für unternehmerisches Risiko kriege ich ja eben ein unternehmerisches Ergebnis, eben einen bestimmten Erfolg, ne, der es mir dann auch erlaubt, ich sag mal, am Ende, wenn es gut funktioniert, einen bestimmten Lebenswandel zu führen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man dort nicht von Hand in den Mund lebt, sondern dass man da sehr strategisch unterwegs ist. Und dafür braucht man in meiner Welt einen guten Partner, der eben an den Stellen, wo ich selber keine Expertin bin, weil ich bin ja als Ärztin, Zahnärztin eine medizinische Expertin, dann suche ich mir aber eben Expertinnen, die mich dabei unterstützen können, mir eben zu sagen, leg von dem Geld, das du dort verdienst, so viel dahin und dafür in diesen Topf sozusagen, für diesen Notfall so viel dorthin. Bist du noch da?
Ja, ich bin ja. Ich bin ja da tatsächlich beim Gedanken, weil eben nicht alle das ja auch umsetzen. Und das ist ja auch so ein Thema, wo wir sagen, ja, man trifft sich ja mindestens einmal im Monat und man spricht ja dann nochmal über dieses Thema, dass das ja eben immer da ist, das Thema, ja, dass man das verinnerlicht sozusagen und eben diszipliniert ist.
Ich glaube, Irina, das ist ein cooles Thema. Ich würde an der Stelle vielleicht eben auch sagen, da machen wir hier in unserer Podcast-Folge, ich glaube, wir können noch viel sprechen darüber. Ich würde das gerne mal zusammenfassen zum Ende hin und würde eben einfach sagen, was ich verstanden habe von dem, was du mir gesagt hast, dann kannst du vielleicht nochmal gucken, habe ich was falsch verstanden und oder willst du noch was ergänzen? Ich glaube, das, was ich gehört habe, ist zu sagen, es ist wirklich wichtig, wenn ich ein Gefühl, eine Idee, eine belastbare Idee zu meinen Praxiszahlen haben will, dass ich einmal im Monat mit meiner Steuerberaterin zusammensetze, mich im Online-Meeting treffe, wie auch immer, dass wir gemeinsam auf die BWA schauen, unsere Zahlen analysieren, dass wir unsere Finanzströme, also unsere Ausgaben analysieren und planen, damit ich einfach nirgend an keiner Stelle kalt erwische und dass ich anfange, mich darin zu trainieren, konsequent bestimmte Anteile meines Geldes oder meiner Einnahmen, die ich habe, tatsächlich wegzupacken. Also dem kurzfristigen Konsum zu entziehen, also Konsumverzicht zu üben, um Reserven aufzubauen, Steuerrücklagen zu bilden für Zeiten, wo ich noch mal später Steuern nachzahlen muss, Reserven zu bilden für Dinge, die ich nicht planen kann, die mich aber trotzdem erwischen können, und Reserven aufzubauen für eben einfach einen vernünftigen Vermögensaufbau. Habe ich was vergessen oder habe ich das richtig gelernt jetzt bei dir?
Da hast du richtig gelernt.
So, dann sage ich hier an der Stelle lieben Dank, liebe Irina. Wenn du, liebe Ärztin, Zahnärztin, der Meinung bist, dass dein Zahlenwerk in deiner Praxis ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Analyse, ein bisschen mehr Planung und ein bisschen mehr Reserve gebrauchen kann, und du mit Irina darüber sprechen willst, dann schreib uns, ruf uns an, wie auch immer, kontakte uns. Wir wissen fast immer, wo die Irina steckt, und wir wissen auch, wie du mit der Irina in Kontakt kommen kannst. Liebe Irina, ich sage an der Stelle herzlichen Dank, dass du unser Podcast-Gast hier warst und uns mit diesem leidigen Thema nochmal gezeigt hast, dass es vielleicht in 5 Minuten möglich ist, eine BWA zu analysieren, dass es gut ist, wenn man ruhig, dass man ruhig schlafen kann, wenn man weiß, was man wann zu bezahlen hat, und dass man, wenn man mit kleinen Beträgen anfängt, mal Großes erreichen kann. Lieben Dank.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.